Idee zur Folge: Karin und Ture Röttger.
Sprecherin und Lektorat: Karin Röttger.
Aufnahme, Schnitt, Illustration und Sprecher: Ture Röttger.
Röttcast. Ein Podcast von und mit Karin
und Ture Röttger
aus der Sockenpuppenrepublik.
Teil 1: Eingeplänkel.
Oh, ich mache noch die Seite von Hail Caesar auf.
Das tue ich auch gerade. Und damit herzlich willkommen beim Röttcast.
Das war eine schöne Begrüßung und sie kam sehr überraschend.
Ja, es fiel mir in dem Moment gerade so ein. Ich finde es super.
Hallo Strumpf.
Hallo Socke.
Na, wie geht's dir?
Ja, ein bisschen faul.
Ja?
Ja.
Sag mal, bezieht sich das Wort Publikum eigentlich auf Sehen? Oder kann ein Publikum auch zuhören?
Das kann auch zuhören.
Okay. Willkommen, sehr verehrtes Publikum. Werte Zuhörerschaft, hallo. Willkommen beim Podcast.
Oh Gott, jetzt ist mir schlecht.
Wovon?
Willkommen, verehrte Zuhörerschaft. Wir sind doch nicht in den 60ern oder in den 50ern.
Oder in den 40ern. Was für eine erstklassige Überleitung zu dem Film, den wir heute besprechen wollen. Mein das Gott, stimmt. Ich werde das auf keinen Fall nochmal neu aufnehmen müssen hier. Hail Caesar. Wir sprechen heute über Hail Caesar, ein Film aus dem Jahr 2016 von den Gebrüdern Coen.
Du bist heute ein bisschen wuschelig.
Ja, wir haben lange nicht mehr zusammen aufgenommen. Ich muss mich da wieder dran reinfixen und so. Wie jetzt sah es mir bei der Aufnahme auch noch nie. Aber ich finde es eigentlich ganz gut.
Im Moment ist es ganz cool, ja.
Ja, wir sitzen beide sehr gemütlich. Wir sprechen heute über einen Film, den wir ganz großartig fanden, als wir ihn damals das erste Mal im Kino gesehen haben. Mhm. Im Jahr 2016. Ich weiß gar nicht mehr, welches Kino das war.
Da kann ich dir auch leider gar nicht helfen. Ich habe da ein siebähnliches Gedächtnis für.
Bei den meisten, bei vielen Filmen weiß ich es noch sehr lange. Zum Beispiel weiß ich noch, dass ich Burn After Reading, auch ein Film von den Gebrüder Coen.
Siehst du, den habe ich gesehen, aber ich wusste das nicht.
Ja, den haben wir aber, glaube ich, nicht zusammen gesehen. Nein. Den habe ich zusammen mit Klaus Philipp und Sandra damals geguckt im Off.
Wir kannten uns da, glaube ich, noch gar nicht, als er rauskam.
Ja, das ist schon sehr lange her. Aber heute reden wir über einen etwas neueren Film von den Gebrüder Coen, und zwar Hail Caesar. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass es, ich will es nicht Trend nennen, aber recht viele Geschwisterpaarungen bei Filmemachern gibt?
Wer noch?
Die Matrix gemacht haben.
Ach so, ja.
Dessen Namen ich garantiert falsch ausspreche, deswegen die Geschwister, die Matrix gemacht haben.
Lena und Lily Wachowski.
Dann gibt es noch die Typen, die Batman Die Nolan-Brüder noch. Die sind nicht mehr wie die Coen Brothers, die machen nicht mehr so alles zusammen, aber die haben eine ganze Zeit lang auch nur sehr. Okay. Ja.
Mir ist es mit mir passiert, ich habe es gestern schon festgestellt, als wir abends uns unterhalten haben, dass ich voll super, super oft erst viel später feststelle, entweder weil ich denke, der Film ist aber dem anderen ähnlich, wo ich dann weiß, wer Regie geführt hat zum Beispiel. Oder es fällt mir wirklich erst 1000 Jahre später auf, dass ich eigentlich schon ganz lange RegisseurInnen mag, aber es nicht wusste, sondern einfach nur wusste, wenn ich einen Trailer gesehen habe, das ist ein Film, den ich gucken können wollte.
Ja, so geht es mir auch oft. Ich habe erst im Nachhinein Regisseure oder Filmemacher allgemein per Namen kennengelernt. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, ich meine, es gibt so ein paar, die man natürlich sagt.
Die sind da.
Die ich aber meistens vermeide.
Aber selbst dafür brauchst du ja ein gewisses Grundinteresse. Ich habe früher einfach nur Filme geschaut, weißt du? Und dann ist mir so im Laufe der Jahre so Ähnlichkeiten aufgefallen. Und dann kamen auch die Namen, weil ich angefangen habe, Zeitschriften zu lesen und
ja,
so.
Okay.
Also,
das
und
ich
dann hat man halt festgestellt, dass 10 der Filme, die du mit auf eine einsame Insel ohne Strom und Fernsehen mitnehmen würdest, deswegen sind Bücher die bessere Wahl, dass davon plötzlich 5 von einen und denselben Menschen sind.
Ja, das habe ich halt auch oft.
Zum Beispiel die Coppola. Die hat ganz viele Filme gemacht, die ich toll finde. Die bekannteste ist, glaube ich, Lost Translation. Und das war auch mir erstmal nicht klar, dass das immer die eine und dieselbe Person war, die dahinter steht. Aber die haben alle so ein sehr ähnliche Stimmung, würde ich sagen.
Aber bei Coppolas fällt mir noch auf, so zum Beispiel Francis Ford Coppola kennt man irgendwie.
Ja.
Selbst wenn man keine Filmzeitschriften.
Ja, den alten Coppola.
Ja.
Sind die verwandt?
Ich glaube, sie ist die Tochter.
Ja, ne? Meine ich auch.
Aber, ne, und dann liest man nur irgendwie, weil man sich nie so richtig mit Vor- und Nachnamen und dann ist es ja leider im Englischsprachigen auch noch so, dass Francis beides sein kann.
Ja.
dass man das irgendwie dann noch auch noch schwer auseinanderhalten kann, wenn es dann zum Beispiel sowas ist wie Vater und Tochter oder, weißt du, Leute, die nicht wie die Coen Brothers einfach das sozusagen als Marke haben, dann wird es noch viel schlimmer mit hä und ach so
ja.
Oder auch nicht.
Teil 2. Warum gerade dieser Film?
Also, willkommen bei unserer heutigen Belaberung von Hail Caesar. Meiner Meinung nach ein Coen Brothers Film, ein Bruder Coen Film. Ich Brothers kommt mir so schlecht raus, da mache ich so Watte drauf, so blablabla. Weißt du? Mhm. Dann versuche ich das durch Gebrüder Coen zu ersetzen.
Aber du solltest dann vielleicht wenigstens, wenn du gesagt hast Coen Brothers und das ja. Doof ist, eine, mal Atem holen und dann Gebrüder Coen oder die Coen Brüder.
Sagen wir mal einfach die Coens, die Coenheads.
So, ich mache jetzt mal hier.
Ja.
Herzlich willkommen beim Redcast nochmal. Nein, okay, das war jetzt einmal. Wir schauen heute. Gott!
Wir haben es ja schon geschaut.
Ja. Wir haben Hail Caesar von den Coen Brothers oder auch den Coen Jungs.
Die Coen Jungs. Ich glaube, wir hatten eigentlich eine feste Form für sowas. Das lief dann immer so ab. Ich frage dann, sag mal, Strumpf, was haben wir denn eigentlich geschaut diesmal?
Wir haben Hail Caesar geguckt.
Ja.
Von den Coen Brothers. Ja.
Und wir wollen auch so nach und nach so eine kleine Coen Brothers Besprechungsrunde machen.
Jetzt machst du wieder dumme Dinge.
Ja.
Sachen versprechen, die wir vielleicht nicht halten
können. Ja, wir wollen machen.
Nein, das machen wir so nicht hier. Ja.
Okay.
Ein kleiner Reminder an mich selbst. Keine Ankündigungen machen, von denen ich nicht weiß, ob ich sie einhalten kann. Im Sinne dieser Ansage möchte ich mich darauf aber nicht festnageln lassen.
Darauf auch nicht. Weder auf die Ankündigung noch auf die Erinnerung, diese Ankündigung nicht mehr zu machen. Ja, das halte ich für total schlau. Einfach mal völlig unverbindlich sein.
Ich wollte aber gerade sagen, warum wir gerade diesen Film rausgepickt haben, von den vielen Filmen, die die gemacht haben, von dem auch einige wesentlich bekannter und Kultstatiker sind. Weil ich glaube, dieser Film ist so eine gewisse Wende in ihrem Schaffenswerk. Da ist was Neues passiert. Und war etwas, was ich da ganz toll finde und ganz spannend, zumindest was sehr gut für diesen Film funktioniert.
Du meinst, sie haben die Heldenreise verlassen?
Sie haben die Story verlassen. Also sie erzählen noch, aber sie haben das Grundgerüst haben sie fast auf das Notwendigste aufgelöst. Ja, das ist schon fast Dadaismus, was sie da treiben.
Es sind sozusagen, ich weiß nicht, ich habe zwischendurch mal gedacht, man könnte sagen, es gibt so Eckpunkte, über diesen nicht hinausgeht. Also es gibt sozusagen einen groben Rahmen, der in dem Fall das Filmgeschäft, und jetzt muss ich dir leider einen Zahn ziehen, und ich hatte von Anfang an ganz ursprünglich voll recht.
Mhm.
Was folgt, ist eine Diskussion, die vor allem dann entsteht, wenn man Daten, Zahlen und Fakten ernster nimmt als der Film selbst.
Ja.
Also als der Film, den wir besprechen wollen. Dafür podcasten wir doch, oder?
Ah. Es spielt Anfang der 50er.
Ja, warum?
Du hast immer gesagt, es wären spätestens die mittleren 40er.
Nee, es sind Ende der 40er. Ich kann dir auch sagen, genau warum. Weil Ende der 40er die Habermas gegangen ist und Ende der 40er die Hollywood 10 festgenommen wurden.
Okay, und hier steht,
das sind die beiden historischen Fixpunkte.
Der Film spielt Anfang der 50er Jahre.
Weiß ich, steht da, aber die historischen Fixpunkte des Films sind Ende der 40er.
Na gut.
Um genau zu sein, 48, glaube ich.
Okay.
Da wurden die Hollywood 10 festgenommen. Und die Hoch, das ist der Zeitraum, wo die Wasserstoffbombe ja, gut, getast werden. Das und
ja,
das sind
ja die und beiden. Die ist aber ja zum Beispiel in dem Film schon längst hochgegangen.
Ja, aber innerhalb des Films werden diese Leute festgenommen.
Ja.
Da endet der Film. Also wir sind schon. Ja, aber ich finde die Diskussion ja auch vollkommen müßig.
Ich wollte eigentlich nur recht haben.
Ja, ich weiß. Und du hast ja auch, es ist auch.
Ende der müßigen Diskussion und die Antwort auf die Frage, die wir dem geneigten Publikum noch schuldig geblieben sind. Warum gerade dieser Film? Ja, warum gerade eigentlich dieser Film?
Ganz ehrlich?
Ja.
Ich glaube, weil wir einfach in Erinnerung hatten beide, dass wir Spaß hatten, als wir ihn geguckt haben.
Ja, ne? Irgendwie schon.
Ja.
Es gibt Überschneidungen mit unserem Universum, so eine Art feste Fixpunkte.
Ja,
es gibt
genau.
Charaktere, die existieren in unserer Geschichte. Aber das sind vollkommen andere Typen.
Ja.
Also die sind so dermaßen verfremdet und verfälscht wie die ganze Welt, die wir da sehen.
Beziehungsweise das Konzept, weil wie es hier erklärt wird bei in dem Wikipedia-Artikel, finde ich ganz gut. Sie haben sozusagen aus verschiedenen, zum Beispiel gerade bei den Schauspielern und Regisseuren, sozusagen bestimmte Archetypen eingekocht.
Genau. Es sind auch, glaube ich, mehrere Leute.
Und ich glaube, das ist auch, wenn man sagen kann, das ist die Handlung, dann ist es so ein bisschen liebevolle Veräppelung des goldenen Zeitalters des Kinos, was ja eigentlich völlig ungolden war. Teil 3. Zusammenfassung der Story.
Ich glaube, wir sollten über das goldene Zeitalter auf jeden Fall noch sprechen. Aber bevor wir uns vollkommen vergaloppieren, du hast versucht, mich einzufangen, jetzt fange ich dich an.
Sehr gut.
Versuchen wir jetzt mal Struktur und wir versuchen mal den Film
Struktur
doch mal jetzt als erstes, damit die Leute überhaupt wissen, wovon wir reden, kurz zusammenzufassen. Was passiert da eigentlich? Ich glaube, das kann man sogar in 3 Sätzen machen. Weil an sich passiert da ganz viel, aber nicht so viel. Aber eigentlich gar nicht. Dann doch nicht so viel.
Ja, beziehungsweise, ich finde alles, was, also es gibt viele Stränge, von denen man denkt, oh, da passiert jetzt was Spannendes. Also, oder sagen wir mal, man entdeckt verknotete Wollknubbel, aber sie lösen sich auf, als wären sie nie verknotet gewesen. Oder es sind dann doch nur kurze Fädchen.
Also es sind auch mehrere Parallelgeschichten, die sich gar nicht wirklich berühren, die erzählt werden. Aber ich fasse jetzt einfach nur mal den Hauptstrang zusammen, glaube ich. Also was so der Hauptstrang sein könnte, was ja nicht zwangsläufig ist. Aber es ist der mit George Clooney. Also muss es der Hauptstrang sein, weil es ist George Clooney.
Naja.
Und der ist auf dem Plakat.
Das stimmt allerdings.
Ja. Und ich glaube, der hat auch am meisten Screentime.
Nein.
Hat er nicht?
Eddie Mannix hat er am meisten, oder? Ja, ich glaube, sie sind sich sehr gleich.
Egal, George Clooney ist auf dem Plakat, Eddie Mannings nicht. Ich gehe davon aus, dass es George Clooney ist, weil er ist auf dem Plakat. Und es ist George Clooney und ich bin ein kleiner George Clooney-Fanboy. Und ich bin ein kleiner Conan-Fanboy und deswegen macht mich der Film schon glücklich.
Okay.
Ja, verstehst du das nicht?
So halb.
Eddie Mannings ist tatsächlich, Wikipedia sagt auch 50er Jahre, aber ich glaube Wikipedia einfach mal nicht. Arbeitet bei den Capitol Pictures. Das finde ich faszinierend, den Namen. Weil es ist ja kein bestehendes Filmstudio, aber es ist ein Name, der ist so nah dran, es würde nicht weiter auffallen.
Das habe ich auch die ganze Zeit gedacht. So, irgendwoher kennst du diesen Namen?
In der Filmhauptstadt Hollywood, genau so nennen sie das hier. Filmhauptstadt. Ich glaube, das ist gerade alles von Wikipedia. Und seine Aufgabe besteht darin, auftretende Probleme beiseite zu räumen und von der Presse fernzuhalten. Ich habe immer gedacht, er leitet das Studio.
Ja.
Ja, aber es wird auch nie so explizit gesagt, aber Wikipedia interpretiert ja auch viel.
Ja, aber ganz ehrlich,
ja.
Ich fand das völlig logisch. Der ist halt das, was ich auch aus dem Musikbusiness kenne, gerade von Gruppen oder von Einzelleuten, die noch sehr jung sind. Der ist halt der aufpasst, der die Leute zum Beispiel, wie das ja auch anfängt, eben aus so einem Film, also so einem Fotostudio rausholt und darum herum Sachen strickt, dass auch jemand darauf festnageln kann.
Ja, gut. Und die aktuelle Hauptproduktion ist halt ein großer Sandalenfilm namens Hail Caesar. Wie Meta ist das denn? Hail Caesar wird gedreht in einem Film namens Hail Caesar. Eine Sandalen- und Jesus-Geschichte. Das ist, glaube ich, so ein ganz eigenes Genre ist. Also noch neben den Sandalenfilmen die Sandalen-Jesus-Geschichten, die verfilmt wurden in der Zeit. Burt Whitlock ist der Hauptdarsteller des Films und gleichzeitig auch so das größte Ding, das dem Studio gehört. Also so dessen größter Star. Und der wird entführt und ein Lösegeld von $100.000 wird verlangt. Entführt wurde er von kommunistischen Drehbuchautoren, wobei wir stellen ja fest, die sind ja eigentlich, ja doch schon, im Film sind die kommunistisch.
Ja.
Ja, im Film schon. Also er wird von kommunistischen Drehbuchautoren in einem sehr entführte und festgehalten in einem sehr luxuriösen Küstenhaus. Strand sehen wir da nicht, ne? Also es ist ein Küstenhaus.
Oben, das ist so ein Haus oben an der Klippe und davor ist ja an dieser Sandstrandbucht.
Ah, dann doch Strandhaus.
Falls du dich erinnerst, wie sie ins Boot steigen.
Und das Ganze endet eigentlich damit, die kriegen ihr Geld und Bird kommt frei. Aber das hat nicht unbedingt einen Zusammenhang. Das war es eigentlich schon. Das ist so ziemlich der Plot, oder?
Ja, und dann gibt es ja noch so Nebenplots.
Ja, aber das ist so. Es ist eigentlich ein Plot, haben wir ja auch nicht so richtig. Das ist ja, so mehr ist so eine halt Haufen, ein Geschichtshaufen.
Es gibt so Stories, die nebeneinander herlaufen und irgendwie doch durch den Studio-Babysitter.
Ja, verbunden sind. Es ist so
verknüpft sind und auch halt untereinander, weil sie eben für dasselbe Studio arbeiten und sich so ein bisschen gegenseitig, manche zumindest sozusagen promoten und sich über den Weg laufen, aber ja, auch viele auch nicht.
Das ist so eine, wie hieß der, Stählerne Magnolien? Nein. Ach, es gab so einen ganz berühmten Film, der was ähnlich gemacht hat, der damals als großartig gefeiert wurde. Ich hasse ihn, das ist eigentlich auch egal.
Wir hassen ihn, es ist egal.
Ja, ist furchtbar.
Filme, die wir nicht mögen, existieren einfach nicht.
Ja, und wenn dann jetzt, als Vergleich, also das wäre ja jetzt Realitätsverweigerung, aber
und wenn dann als Vergleich dafür, warum die Filme, die wir gucken und besprechen, so besonders toll sind.
Ja, ich würde sagen, die Filme, die scheiße sind, existieren, sind halt ein kosmischer Unfall. Was willst du machen?
Irgendwer muss ja auch.
Genau.
Teil 3. George Clooney. Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu George Clooney, weil ich ja immer gleich ein bisschen oder fast immer ein bisschen fehlersuchend werde, wenn Berühmtheiten everyone's darling sind, weißt du, wenn alle sie toll finden. Dann finde ich gleich 10.000 Gründe, warum ich das nicht finde und suche mir jemanden, der nicht ganz so toll ist.
Du, als Person ist er mir scheißegal, aber ich mag den als Schauspieler und auch als Filmemacher.
Ja, aber auch da ist es so.
Und da kann
sehr
man,
ambivalent.
Ich würde gar nicht so sagen, dass er Everybody's Darling ist, weil er hat schon längst das Blockbuster-Geschäft verlassen.
Ja, so meine ich das auch nicht.
Und seine Filme sind, weißt du, mit Everybody ist es nicht Massenware, was der produziert.
Ja, was ich sagen, wo eigentlich meint, ich kenne ja, also für mich ist tatsächlich George Clooney in Erscheinung getreten als Emergency Room Arzt.
Ja, Doktor.
Und da fanden ihn alle super.
Ja.
Und alle haben gesagt, der wird voll die Karriere machen, was er auch gemacht hat.
Hat er.
Aber ab dem Punkt, ich fand ihn auch immer irgendwie cool und so, aber ab dem Punkt war ich immer sehr, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein und das finde ich blöd, dass mir das nur einfällt. Ich fand ihn immer sehr, also verdächtig im Sinne von, da habe ich immer besonders gezweifelt, ob er es denn wirklich kann.
Ich finde den George Clooney, den wir heute haben, großartig. Den, der unglaublich lustige Figuren, inzwischen ist es für mich eigentlich ein Comedy-Darsteller in seinen besten Momenten. Aber der eine sehr ruhige, sehr entspannte Komik hat. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja.
Aber das ist nicht der George Clooney, den wir immer gesehen haben. Es gab auch den Dr. Ross, den mochte ich auch. Ich mochte auch Eboom. Das ist nach Scrubs meine zweite Lieblingskrankenhaus. Ich mochte auch Eboom. Das ist nach Scrubs meine Zweitlieblingskrankenhausserie.
Emergency
und dann,
Room. Ja. Entweder ER oder Emergency Room. E-Room.
Okay, ER.
Was ist das denn her?
Das klingt doch wie ein Esel. ER.
Ach Gott.
Okay, ich mochte auch ER, was nach Scrubs meine Zweitlieblingskrankenhausserie ist, womit ich, glaube ich, sehr typisch bin für einen Vertreter meiner Generation.
Nein.
Nein? Meinen männlichen Vertreter meiner Generation?
Ja.
Okay. Ja, wer ist auch nur deswegen nicht der schlechteste Batman-Darsteller, weil Val Kilmer auch Batman gespielt hat. Also der hat recht lange gebraucht, um sich zu finden danach.
Nach Emergency Room oder nach Batman?
Nach Emergency Room. Da kam dann viel sowas. Also nicht viel, aber einiges.
Großartig.
Ja.
Aber du hast recht, ich habe die Val Kilmer-Filme nie gesehen.
Einen, es gibt auch nur einen.
Ach so, es gibt nur einen, aber und mir ist ja, ich habe ja auch sehr lange gar keine, ich habe sie immer nur am Rande und dachte so, ah ja, es gibt schon wieder einen Batman-Film. Aber seitdem ich dich kenne, muss sie ja gar nicht gesehen haben. Es reicht meistens schon, die Kostüme anzugucken.
Dazu äußere ich mich jetzt auch nicht weiter.
Unbewegliche Köpfe, Nippel.
Aber irgendwann hat er so einen Absprung geschafft in, wir reden hier nicht von alternativen Kino, wir reden bloß vom Kino, was nicht ganz so teuer ist wie das richtig teure Kino.
Beziehungsweise was manchmal, was auch nicht so leicht verdaulich ist?
Ja, manchmal auch wieder dann doch, ist schwer zu sagen.
Aber es bleibt ein wenig, ich weiß nicht, was ich von George Clooney für mitgekriegt habe oder selber geguckt habe, es bleibt immer ein Rest, was ein Rest, also es bleibt sozusagen ein etwas auf dem Teller von deinem gut zu essenden Essen, was doch irgendwie übrig bleibt halt. Nicht wegen der Menge, sondern weil es irgendwie komisch ist.
Teil 4. Die Heldenreise des Burt Whitlocks. Fangen wir mal mit Blair Whitlock an. Da haben wir schon erzählt, das ist ein großer Star. Das ist der Headline-Star für die großen Filme. Mhm. Der, weswegen Leute ins Kino gehen. Und er ist ein Idiot. George Clooney hat zu diesem Film und zu dieser Rolle gesagt, ich habe zusammen mit den Gebrüder Coen eine
Idiotentrilogie gemacht. Der hat ja jetzt mit dem Film eingeschlossen, in 3 Filmen von dem mitgespielt. Ja. Und jede Rolle, die er gespielt hat in diesen 3
wurde
Filmen.
Wurde ein bisschen döver?
Ja, wurde ein bisschen döver.
Wobei ich mich gerade frage, wie kann man noch döver sein als seine Rolle in Oh Brother, Where Art Thou?
Burn After Reading.
Den habe ich geguckt, aber es fehlt.
Der ist da noch.
Seine Rolle fehlt mir da tatsächlich voll.
Glaub mir, da hast du 2 absolute Vollidioten. Einer wird, glaube ich, von Brad Pitt gespielt.
Ja. Ja, ja, das weiß ich noch. Ja. Der spielt, da
war
ich.
Oder war das Will Kilmer?
Nein. Auf jeden Fall. Und dann kommt Burn After Reading und Brad Pitt ist so strunzdumm, das weiß ich noch, dass man teilweise wirklich nach Atem schnappt, wie doof man sein kann.
Ja, und George Clooney ist mindestens genauso doof und sie versuchen sich gegenseitig an die Wand zu doofen und es ist herrlich, es macht Spaß. In diesem Film darf er alleine doof sein und vielleicht fällt es deswegen nicht so auf. Aber er ist ein Idiot. Diese Figur ist ein, ja, ist kein Idiot, aber wie soll ich es ausdrücken? Und weswegen er ein guter Schauspieler ist, ist, glaube ich, er saugt einfach alles, was man ihm sagt, auf und glaubt es. Er hat keine eigene Perspektive auf die Welt. Er hat nur immer gerade die jeweilige Perspektive auf die Welt, die die Rolle braucht. Und wenn der dann zur falschen Stelle das Falsche hört, muss man ihm wieder das Richtige erzählen, weil sonst kippt diese Perspektive. Verstehst du, wie ich das meine? So ja. Verhält sich diese Figur. Sie ist nichts weiter als eine Art Schwamm, ein Durchlauferhitzer, die aber selber nichts draus macht. Wobei du vorhin meintest, dieser Film ist quasi der Abgesang an die Heldenreise. Es stimmt, weil diese Figuren, George Clooneys Figur eingeschlossen, entwickeln sich nicht. Sie werden alle durch eine Reihe von Optionen getrieben, Möglichkeiten abzubiegen und keine einzige Figur nutzt diese.
Nee, es verpufft einfach ja. Irgendwie.
Das macht die Heldenreise.
Wobei, das stimmt nicht ganz.
Bei der traditionellen, also bei der konservativen Heldenreise ist es eigentlich genauso. Am Ende ist die Welt genauso wie am Anfang, aber es ist deswegen so, weil der Held aktiv dafür gesorgt hat. Er hat verhindert, dass sich die Welt verändert. Hier muss keiner dafür sorgen. Sie bleibt einfach so, weil niemand was macht. Also genau aus dem gegenteiligen
Grund. Es gibt eine einzige Person, die hat aber keine Heldenreise, aber sie entwickelt sich. Das ist die Synchronschwimmerin.
Ja.
Weil die getrieben von einer Situation, die sie zwar selber irgendwie herbeigeführt hat, aber die so sicher nicht geplant gewesen ist, sich einmal in ihrem Leben für etwas Solides, Nettes entscheidet. Teil 5. Ein Film, der auf Filmsets mit Glaubhaftigkeit spielt.
Der Film spielt ganz viel an diesen Sets, wo gedreht wird. Also wir sehen auch ganz viel dabei zu, wie Filme gerade gedreht werden. Und an einem dieser Sets passiert halt auch zumindest die Vorbereitung für die Entführung. Man kippt ihm in einen großen, absurden, großen
Pseudo-Goldkelch.
Genau, Pseudo-Film-Requisiten-Goldkelch. Ein Betäubungsmittel, damit er später zusammenklappt und man ihn einsammeln kann und entführen kann. Bitte?
Brad Whitlock, genau. Ich wollte nochmal den Namen
der
sagen.
George. Und das Ganze ist halt so gedreht, dass du die ganze Zeit siehst, dass es am Set gedreht wird, dass du also beim Dreh zuschaust, aber die ganze Farbsättigung, wie sich die Figuren verhalten, wie der ganze Bildaufbau ist.
Das ist, als steckte man tief in einem Technicolor-Film.
Ja, und es wird auch gleichzeitig immer wieder gebrochen, weil du die Grenzen von den Kulissen siehst und da siehst du manchmal die Studiodecke und also du siehst diese untypischen Perspektiven, aber die trotzdem nicht ganz untypisch sind, weil würde man nicht die Grenzen des Sets sehen, würden diese Szenen in den Filmen dieser Zeit nicht weiter auffallen.
Ja, es gibt so ein, zwei Stellen. Aber sie haben sich auch tatsächlich unfassbar viel Mühe gegeben, dass wenn es am Filmset, am Filmset besonders, dass nicht das passiert, was er im Moment ein bisschen abgenommen hat, aber woran man ja sehr massiv bis, sagen wir mal, glaube ich, ungefähr vor 7, 8 Jahren immer genau einordnen konnte, zu welcher Zeit die Historienschinken und sowas spielen, also die in vergangener Zeit spielen, wobei es stimmt gar nicht. Es gibt Bereiche, da klappt das gut, in anderen klappt es weniger. Aber weil man immer an den Haaren und am Make-up sehen kann, und an dem Schnitt vor allem der Frauen, nicht nur der Frauenkleidung, in welchem Jahrzehnt die Filme gedreht wurden. Und das hat der Film ja gar nicht.
Fand ich schon. Das war schon sehr 40er-like.
Das meine ich ja. Aber in den Historien-Szenen.
Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Zum Beispiel, dass ein Film, sagen wir mal, 1000 vor Christus spielt, aber du an genau die Frisuren der Leute siehst, dass der Film in den 70ern immer gedreht werden musste.
Genau, zum Beispiel. Oder,
Römerinnen mit Föhnfrisur.
Ja, die Nuller haben das ja auch noch ganz krass. Ja. Du guckst dir ein Dingens an, ein Film, der im Mittelalter spielt, und dann sind die Frauen geschminkt. Also mehr geschminkt, als dass sie nicht zu tot aussehen, sondern sie haben irgendwie plötzlich fast glänzenden Lippenstift und getuschte Wimpern.
Dass die Ästhetik sehr durchschlägt von der Zeit, in der es produziert
wird. Und das kommt aber auch, hängt auch immer vor. Also es gibt jetzt mehr Möglichkeiten und es ist vielen mehr Regisseuren als früher und auch Masken, der Maske viel bewusster. Es macht nicht jeder Film.
Du siehst es auch an Stoffen ganz stark.
Und zum Beispiel, das ist was ich meinte, das Filmset von dem Film von dem singenden Cowboy, die sehen wirklich, also wenn man da noch ein bisschen an der Aufnahmequalität sozusagen dreht, dann glaube ich, könnte man es Leuten, die seit 60 Jahren keinen Film gesehen haben, unterjubeln und sie würden denken, oh, ein Filmschnipsel aus einem Film aus der Zeit, den ich nicht kenne.
Was sie nicht gemacht haben, und das finde ich interessant, das ist, oder nicht konsequent gemacht haben, die ist nie ganz klar, ob die jetzt gerade einen Schwarz-Weiß-Film oder einen Farbfilm drehen.
Ja.
Zum Beispiel gibt es eine Szene, die ist halt sehr sieht sehr stark nach Technicolor aus, so eine Romanzenschmonzette aus der Zeit halt. Ja, aus der Oberschicht, wo alle ganz geschwollen reden und sowas, aber es eigentlich auch nur ums Poppen geht. Und das sehen wir dann später und das ist halt alles sehr, sehr übersättigt, sehr extrem bunt, die Klamotten sind extrem bunt.
Und auch die Kontraste der Möbel und des Fußbodens.
Und dann sehen wir das später im Schnitt und das ist ein Schwarz-Weiß. Also das ist so, aber das macht der ganze Film, der lässt, was die Coens auch extrem gut können, ist dieses einerseits, du das Gefühl haben, du weißt, wann und wo das ist, aber es ist alles so ein bisschen off, dass es doch wieder ein bisschen alles sehr stark
stilisieren.
Genau, nicht ganz echt wirkt.
Ja, aber und dann wiederum ist das, deswegen haben wir ja auch so viel Diskussion darüber geführt, wann der Film jetzt genau spielt, weil sie sehr gut darin sind und das ist auch was vor allem zum Beispiel die 90er und die Nuller-Filme, mit denen wir ja groß geworden sind, so massiv haben. Und das hat dieser Coen Brothers Film überhaupt nicht, dass nur ikonische Dinge für genau den Zeitpunkt, an dem das Film spielen soll, da rumstehen. Ne? Wenn man in den 90ern und in den Nullerjahren zum Beispiel einen 50er-Jahre-Film gedreht hat, dann spielt 90% der Situation wie vorgestern erst aus dem Otto-Katalog bestellte Möbeldings.
Aber das ist heute immer noch so, zum Beispiel Autos. Wenn ein Film in den 70ern spielt, fahren da fast nur Autos aus den 70ern kommen, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass welche aus den 60ern, 50ern und zum Teil auch 40ern zu der Zeit
zurückgenommen. Es gibt aber inzwischen mehr Möglichkeiten, also mehr Bewusstsein, wenn die Leute sich wirklich darum kümmern. Und das macht dieser Film so besonders gut. Da stehen zum Beispiel ja das Büro von Mannings. Das ist ja ein 40er-Jahre-Büro. Da sind höchstens die Telefone, ne, die ganze Telefonanlage, die ist auf jeden Fall up-to-date. Aber die Lampen sind 40er, die Möbel sind 40er, dieser große Schreibtisch ist 40er. Und das macht er auch bei Kostümen. Zum Beispiel, die finde ich ja auch ganz großartig. Doppelrolle von Tilda Swinton. Oh Gott, jetzt sage ich es auch schon falsch. Mein Mann hat mich zerstört.
Die Tilda.
Wo ist sie? Tilda Swinton. Thora and Thessaly Thacker. Auch so ein nicht TH-Sprecher-Rollen. Die trägt ja 40er-Jahre, also klassische 40er-Jahre-Klamotten, die Kostüme. Vor allem auch mit diesem Hut.
Und dem Schnitt.
Ja, der Schnitt, diese riesen Schultern, diese...
Das siehst du übrigens, dass es tatsächlich späte 40er sein müssen, weil auf den Höhepunkten der 40er wären die massig gewesen, wie ein Panzer, diese Schultern.
Ja, aber es ist halt auch nicht, wo sie ja den Film, es ist halt dieses Schwimmen. Und ja, es könnte höchstens so 50 sein oder 51, weil zum Beispiel für die mittleren oder für die späteren Anfang der 50er die Röcke der Frauen, die moderne Saßen anhaben, nicht weit genug sind.
Ja, aber das ist es ja. Das ist ja der Film, dadurch, dass echte Namen von real existierenden Personen genutzt werden.
Und auch von bestimmten Ereignissen.
Genau. Täuscht der Film eine Situation, also
Verortung vor?
Eine Verortung vor, die er eigentlich gar nicht einlösen kann und auch gar nicht möchte. Der will ja fiktiv sein.
Genau.
Aber gleichzeitig will er auch ein bisschen vortäuschen. Also der spielt mit uns.
Ja.
Der verarscht uns ein bisschen und hat Spaß dabei. Aber das ist ja auch gut so, das darf er.
Thessaly Thacker, ich komme da gerade nicht drüber
weg. Das ist mir ehrlich gesagt viel lieber, als wenn ein Film am Anfang schreibt, und das ist eigentlich in der Regel ein Riesentäuschungsmanöver, weil es nie stimmt. Dieser Film ist nach echten Ereignissen. Und das stimmt fast. Also es ist immer noch eine sehr grobe Wahl.
Eben, es ist ja, also ich finde, es spielt nach, wenn da noch der Halbsatz danach kommt, aber sehr vieles ist auch von uns interpretiert, weil das ist es ja letztendlich. Weil das kann niemand, selbst die Leute, die dabei waren, noch am wenigsten.
Du musst meist sehr komplexe und sehr lange Zeiträume in anderthalb bis zwei Stunden erzählen. Du musst komprimieren und zuspitzen. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist mir so diese offensichtliche Verzerrung, dass so eine Welt gezeigt wird, die zwar so Glaubhaftigkeiten hat, aber dann doch insgesamt so unglaubhaft ist, dass man schon sich Mühe geben muss, um das wirklich zu glauben.
Ja, es ist tatsächlich so, dass man die ganze Zeit immer wieder gesagt kriegt, aber wir sind nur ein Film, der euch höchstens eine Idee davon geben will, wie es gewesen sein könnte.
Ja, wir wollen mehr so ein Gefühl vermitteln als Fakten. Und das ist ja auch die Stärke des Films. Will ich Fakten, schaue ich eine Dokumentation.
Und selbst da muss ich ja vorsichtig sein.
Ja, ich muss hierbei eigentlich, also...
Also man muss einfach immer daran denken, dass man, wenn man jetzt eine Geschichte erzählt, die von selbst vor 10 Jahren passiert ist, wissen wir jetzt viel mehr darüber, was dabei rauskommt. Also was die Langzeitfolgen sind.
Teil 6. Eddie Mannings und Hollywood.
Wollen wir mit Eddie Mannings anfangen?
Ja.
Weil vielleicht kommt am Ende raus, dass er die Hauptfigur des Films ist. Der steht übrigens bei Wikipedia auch ganz oben.
Ja.
Ja.
Er ist ja der als einziges außer dem Filmstudio, wo es spielt ja in einem Filmstudio, derjenige ist, der die Stränge irgendwie zusammen.
Ein fiktives Filmstudio.
Es ist ein fiktives Filmstudio.
Alle Charaktere sind fiktiv, das hatten wir ja schon. Eddie Mannings ist einer der nicht fiktiven Charaktere, aber er ist so fiktiv, dass er eigentlich nur noch den Namen nach Eddie Mannings ist. Also es gab einen Studioboss mit dem Namen in der Zeit, der auch relativ wichtig war, aber er hat nicht so viel mit der Figur zu tun, dass es sich jetzt lohnt, noch mal über den zu sprechen. Deswegen reden wir jetzt über die Figur.
Ja, und der ist sozusagen der Hüter der Gänseschar der Schauspieler.
Er ist die leitende Person vor Ort, kann man glaube ich sagen, der Statthalter von dem Studio.
Ja, nee, nicht ganz. Also für mich ist ein Statthalter jemand, der auch selber die Richtung mitentscheiden kann.
Okay, aber er...
Sondern er ist der dafür zuständig ist, dass die Idee, die der Studiochef in New York, der Besitzer des Studios in New York, für Pläne mit seinen Schauspielern, und die gehören ja zu der Zeit einem Studio, genauso wie die kompletten Filmrechte, die Kameraleute, komplett das ganze Paket, die sind ja da, wird da ja auch ziemlich deutlich gezeigt in sehr engen Verträgen.
Ja, ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Möglichkeit, tatsächlich mal kurz einzuschieben, wie die Struktur damals war. Weil das ist unglaublich wichtig für den Film.
Genau, aber auf jeden Fall ist er der das alles umsetzen
genau.
muss.
Genau, er ist der den Laden leitet, der mir am Laufen lässt.
Eddie Mannings ist der den Überblick darüber hat, dass die Dinge so weiterlaufen, wie sie in Verträgen genau. stehen und wie sie der Besitzer des Studios haben will.
Ja, und beziehungsweise in manchen Fällen auch, dass es trotzdem funktioniert, obwohl der Besitzer irgendwas will.
Ja.
Und wir müssen zu der Struktur, glaube ich, jetzt kurz was sagen zu der Zeit. Und zwar Hollywood heißt Hollywood, also als kulturelles Phänomen, als Überschrift für den amerikanischen Film, was es ja inzwischen ist, auch immer noch ist, auch wenn das inzwischen auch nicht mehr war, heißt es, weil die großen Studios, also der Teil der Filmindustrie, die einfach Platz braucht, in Hollywood, in Los Angeles ist das, ne?
Ja.
Angesiedelt war, weil es zu der Zeit dort billigen Platz gab. Du konntest große Studios mit großen Hallen dort aufbauen für relativ wenig Geld.
Plus, du hast ein Klima und Lichtverhältnisse, die ganz viel möglich machen, weil es einfach so wenig regnet und immer relativ bis ganz warm ist. Und es ist schon faszinierendes Licht da in der Ecke.
Aber die Besitzer saßen tatsächlich überwiegend in New York. Also diese ganze Filmindustrie fing so in New York an, so ein bisschen im Schatten der großen Theater- und Entertainment-Industrie, die es in New York schon vorher gab.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich daraus entstanden, ne?
Ja, also...
Dass in New York wurde und wird ja bis heute sozusagen, zumindest findet das der New Yorker, glaube ich, ganz im Besonderen, aber der US-Amerikaner insgesamt, in New York entstehen die High-End, ne? Also das, was wir so, dieses Hochkultur-Dings in der Theater- und sowas.
Und Literaturverlage sitzen da große und ja, sowas, genau.
Aber weil man da weder Platz hat, noch das Wetter hergibt, was man so braucht, in einer Zeit, wo man eben noch nicht unendlich Lichtvarianten schaffen kann und so ein Kram, müssen sie woanders hingehen.
Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass dieser Starrummel, den wir heute kennen, ist tatsächlich eine Erfindung der 20er, 30er. Mhm. Vielleicht auch doch der 10er, das kann ich nicht sagen. Aber der war damals, hat anders funktioniert. Die Schauspieler gehörten den Studios. Und ich sage wirklich gehört.
Ja.
Die waren Angestellte, die hatten Verträge. Aber diese Verträge und der Einfluss des Studios für den Schauspieler ging tief ins Private rein.
Ich wollte gerade sagen, das ist wie heute, wenn man, wenn man in Deutschland für die Kirche arbeitet. Vor allem für die katholische Kirche. Die haben einem vorgeschrieben, wenn man nicht schon, also wenn man ledig mit den Verträgen gemacht hat, konnte es einem passieren, dass man heiraten musste, wen das Studio gerade wichtig fand für irgendein Image oder sonst was.
Ja, genau. Dein Privatleben ist eigentlich nicht mehr dein Privatleben, genau, sondern dein Image. Und das Image wird vom Studio kontrolliert. Und wenn dein Privatleben nicht zum Image passt, musst du es halt verstecken.
Oder es einfach sein lassen.
Ja, wenn du mit der falschen Person verheiratet bist, versteck es. Wenn du homosexuell bist, versteck es und tu so, als wärst du zu haben, naja, für gut, all die Frauen.
Das liegt aber ja auch daran, dass Homosexualität auch in den USA zu der Zeit einfach schlichtweg verboten
ist. Ja, aber du verstehst, das ist nicht nur die gesellschaftliche Kontrolle gewesen, sondern eine ganz direkte Kontrolle durch die Studiobosse.
Und die hätten wahrscheinlich sogar Einfluss darauf gehabt, dass ich was hätte ändern können.
Genau, das heißt, du warst quasi mit Gedeih und Verderb vom Studio abhängig, auch was deine Karriere angeht. Ja. Das Studio hat entschieden, wer eine große Karriere macht, wer auf die Plakate kommt und wer nicht. Du konntest ja auch nicht entscheiden, welche Filme du drehst. Ja. Das hat das Studio bestimmt.
Oder wie dein Image, also überhaupt.
Ja. Ja. Ja, und das ist die Situation, in der wir drin sind. Und diese Art von Laden leitet halt der Eddie. Und für den Eddie heißt es halt auch, dass er halt nicht nur die Leute managt und verwaltet und Buchhaltung und so betreibt, sondern er managt ihre Persönlichkeiten und ihr persönliches Leben.
Aha, es geht ja tatsächlich damit los, dass er irgendwie eine Jungschauspielerin aus irgendeinem halbseidenen Fotografie-Dings rausholt.
Die Polizei besticht,
damit sie ein unbescholtenes Mädchen vom Lande-Image behalten kann und nicht mehr und der Vertrag aufrechterhalten werden kann und sie nicht geschasst werden muss, weil sie den Erwartungen nicht entspricht und dem Studio schadet.
Ja, und er muss über alles die Übersicht behalten.
Und da geht es ja tatsächlich nicht um ihre persönliche Sicherheit oder so, sondern um das Image des Studios.
Das ist die Motivation dahinter.
Und das ist die Dauermotivation
dahinter. Das ist die Motivation des Studios, wobei ich Mannings das nicht unterstellen möchte.
Nein, nein, für ihn ist es tatsächlich, ich meine, er hat halt die Aufgabe, er ist sozusagen das Sandwich, der Puffer, und er für sich persönlich arbeitet da deswegen, erstens, weil es ihm Spaß macht und zweitens, weil er halt den Leuten was, also.
Er repräsentiert eigentlich dieses Hollywood in der Zeit.
Ja.
Er ist der Vertreter in dem Film dafür. Er erzählt über dieses Hollywood durch seine Person und er ist eigentlich im ganzen Film nur am Rumrennen. Von einem Ort zum anderen, Telefonate, alles extrem knapp getimed.
Und muss natürlich auch, weil er es auch alles alleine macht, ist er eigentlich nur unterwegs. Er sitzt nachts in irgendwelchen Autos und guckt den, von denen er weiß, dass sie abends nicht nach Hause gegangen sind, was sie gerade tun, spricht auch mit der Presse.
Und er ist in vielerlei Hinsicht auch ein ganz typischer Coen-Charakter, weil er so ganz knapp am Archetyp vorbei ratscht, den Archetyp des Machers, der einfach durchmarschiert, der immer weiß, was gerade zu tun ist. Ja. Also der, aber dann doch noch eine Prise Mensch serviert bekommt. So noch ein bisschen Tiefe dran gehängt bekommt, die er sonst ganz knapp nicht hätte.
Zum Beispiel, dass er nach Hause kommt, zwar irgendwann spät abends, aber sich noch daran erinnert, dass seine Tochter einen Spanisch-Test schreibt und der Sohn ja irgendwie in seinem Baseball-Team nicht so ganz die Spielposition hat, die er wollte. Und dann dann erledigt sich das von selber, was ihn wieder darin bestärkt, dass man einfach nur manchmal etwas warten muss. Genauso wie wenn er mit der gerade frisch schwangeren Synchronschwimmstar-Frau spricht.
Deanne Moraine, gespielt von Scarlett Johansson.
Mit einem sehr dreckigen Akzent.
Es ist eine großartige Scarlett Johansson. Die macht
so rotzig und man weiß sofort, warum sie vor allem im Kino der 40er und 50er Jahre keine Sprechrolle hat.
Sie, ja. Ne? Oh, das ist so ein ganz eigenes Phänomen aus der Zeit. Synchronschwimmfilme, oder?
Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher, wie groß die wirklich waren.
Der hat diesen Laden und das ist ja schon so seine Familie. Der ist Papa Mannix. Der ist der Chefhuhn im Hühnerstall. Ja, der ist. Und zu dem kommen sie auch alle. Sie müssen auch zu dem kommen. Er ist der Einzige, der vorher Entscheidungen treffen kann. Also wirklich auch die künstlerische Entscheidung kann er beeinflussen. Der setzte Regisseur, Schauspieler vor der Nase, er entscheidet mit über den Schnitt.
Was ja auch daran liegt, dass nicht dem Regisseur sein Film gehört, sondern dem Studio.
Ja.
Und der Regisseur nur deswegen eine hauchhöhere Position hat als der Schauspieler, weil er eben dirigiert, was der Film werden soll.
Ein heute sehr selbstverständliches Konzept des Autorenfilms. Es gibt einen Grund, warum das einen Namen hat. Das musste erst entstehen und sich abheben. Und der Autorenfilm ist halt der Film, wo einer
das Buch schreibt, also die Story schreibt, das Drehbuch schreibt und es dann selber regisseurt, oder?
Und vor allem auch, ist übrigens bis heute in Hollywood.
Die künstlerisch kreative Entscheidungsmacht.
Genau, genau das. Und das haben Regisseure auch viel weniger, als denen zugestanden wird von außen. Das ist zum Beispiel das Recht, seinen eigenen Film zu schneiden. Das musst du dir verdienen, das kriegst hast du nicht von Anfang an. Das haben die Großen, die
mit Namen.
Ja, wie Spielberg und so. Und das sind oft auch schon Menschen, die Großen sind oft auch die eigene Produktionsfirma inzwischen haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass lange das alte Hollywood-System, wovon wir gerade auch gesprochen haben, war auch gleichzeitig das Kinosystem. Das heißt, die haben auch ihre eigenen Seele gehabt, aber das hat sich ja bei uns also wesentlich grundsätzlich getrennt. Zeigen und produzieren. Es ist nicht vollkommen, aber es ist Grund. Sony zum Beispiel betreibt zwar keine eigenen Kinos, aber sie statten Kinos auf. Das ist dir bestimmt schon mal aufgefallen.
Ja, wir haben ja gestern auch.
Ich wollte mit dir noch drüber reden, warum der Eddie so ein bisschen so ein Tröpfchen Tiefe noch hat zu seinem Macher. Der hat ja eine Funktion auch in dem Film. Deine Hauptfunktion ist so, die verschiedenen Story-Elemente und die verschiedenen Figuren, die sich sonst nur so bis nur so ab und zu mal treffen, zusammenzuhalten. Entschuldigung. Das heißt, eigentlich spielt er dieselbe Rolle für die Struktur des Films wie für die Struktur des
Studios.
Genau. Ja. Bloß die einzige Person, also für uns als Zuschauer, spielt er dieselbe Rolle wie er als Chef, aber nicht für seine Familie. Da kriegt er ja auch die Aufgaben, also so, sprich mit dem Trainer vom Sohn,
aber,
weil er nicht eingesetzt wird.
Aber das kann er nicht ein.
Das macht er dann nicht mehr.
Das klappt dann nicht mehr.
Und das ist noch nicht mal so, dass seine Familie ihm egal wäre. Es gibt so eine wunderbare Szene, also so dieses Klischee, der Macher, der aber zu Hause nichts bringt, das liefert er dann trotzdem nicht ab. Sondern er ist dann halt zu Hause und wirkt extrem interessiert an seinen Kindern. Es gibt so einen kleinen Story-Arc noch, wo halt beschrieben wird, dass er auch so ein bisschen zerrissen ist. Er braucht diese Art von Job, diese Art von gebraucht werden. Kriegt aber das Angebot, einen wesentlich einfacheren, entspannteren Job zu bekommen, wo er mehr zu Hause sich und mehr um die Kinder kümmert.
Wo er letztendlich tatsächlich nur noch am Telefon sitzt und...
Und das ist für ihn ein valides Argument, drüber nachzudenken, die Kinder.
Ja, und die Beziehung zu seiner Frau.
Genau, also diese Familie ist ihm nicht egal. Er ist interessiert, er hört zu, er fragt nach. Wenn er zu Hause ist und mit seiner Frau spricht, man merkt im Gespräch, dass er auch sich die Dinge merkt, die sie gesagt wurden, weil sie ihn interessieren.
Ja.
Was die Kinder angeht, der ist fast ein liebevoller Vater, der es aber nicht ist, weil er nie da ist. Also er hat einen inneren Zwiespalt, den er nicht aufgelöst bekommt. Und da hast du eine schöne Theorie zu aufgestellt, dass eigentlich dieser Zwiespalt nur deswegen notwendig ist, weil er ja eine bestimmte Rolle gestopft ist. Also er eventuell total glücklich wäre, wenn er zu Hause einfach nur da wäre, um sich um seine Kinder zu kümmern, für diese Kinder genau dieselbe Rolle hätte, wie für die Studio, ständig Problemlöser zu sein und absurde Probleme vor sich zu haben und am Anfang des Tages nicht zu wissen, was der Lauf des Tages bringt und was sich da diese Menschen, mit denen er zu tun hat, so alles ausdenken an komischen Sachen.
Das ist eine schöne Beschreibung.
Aber das ist ja unsere Interpretation. Da wissen wir gar nicht, ob sie das reingelegt haben. Aber das fällt so ins Auge. Ne? Dass er diesen Zwiespalt gar nicht haben müsste, wenn es einfach akzeptiert wäre. Wenn er sagen würde, ich bleibe zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder. Das ist das, was mir was bringt.
Ja.
Und den Kindern.
Also ja, und dann hätte er ja das, was er braucht, auch. Also vielleicht bräuchten sie dann noch zwei mehr, aber...
Und der hat halt diesen super anstrengenden Job, wo er wirklich nie weiß, also der ist nicht planbar ist, weil er es einfach mit ganz vielen, auch zum Teil schwierigen Menschen zu tun hat, denen ständig was einfällt, um seinen Tagesablauf zu stören. Und es ist ja eh alles schon ganz knapp getaktet bei dem. Und in dieser Situation wird sein größter Star entführt, mitten in der Produktion eines großen, sehr wichtigen Filmförderstudios.
Ja. Teil 7. Gebrochene Erwartung.
Dieser Film will nicht erzählen, wer Eddie Maddings war. Er will erzählen, wie es zu der Zeit sich irgendwie angefühlt haben könnte. Ja, könnte. Es ist ja auch wieder individuell ein Studioboss gewesen
das
zu sein.
Beziehungsweise, wie sich auch, ich finde, das macht er ganz gut. Er zeigt, wie sich Dynamiken entwickeln, zum Beispiel.
Und gleichzeitig bricht er sie auch. Also die Dynamiken haben erst was Realistisches und dann werden sie bis ins Absurde gebrochen wieder.
Und
also,
ich finde, er zeigt ganz gut, dass es, weil sie halt so oft gebrochen werden, dass nur weil man etwas in einer gewissen Form anfängt, es nicht heißt, dass das zu einem zwangsläufigen Ende führt, weil man wird ja in diesem Film sehr oft, denkt man, jetzt weiß ich, wie das endet.
Ja, es bricht auch die Erwartungshaltung. Da sind wir wieder bei der Heldenreise. Wir erwarten, dass irgendwas passiert, was aber die ganze Zeit nicht passiert. Dieser Film zeigt uns die ganze Zeit Geschehnisse, aber es passiert nichts.
Ja, weil zum Beispiel wegen eines Hundes der Geldkoffer ins Meer fällt, der sowieso völlig absurd ist am Ende. Die Idee, dieses Geld.
Ist auch belanglos, weil es ist wirklich.
Am Ende ist es belanglos, aber
am Ende ist jeder da.
Man hat ja schon, wenn man so, ne, wenn man dann weiß, wohin der, also wie und wo, was, wie mit Geld, dann kann man schon, wenn man gerade irgendwie ein Loch hat, weil der Film gerade nicht so spannend ist, sich überlegen, was könnte man alles mit diesem Geld machen.
Und das kriegen wir vielleicht, und da kämen wir jetzt wieder zurück zur Entführung, über diese Entführung tatsächlich so ein bisschen zusammen, wie der Film das macht.
Teil 8. Eine Entführung. Die Zusammenfassung der Entführung. Burt Whitlock wird während eines Drehs am Set mit einem langsam wirkenden Mittel betäubt, wird nach dem Dreh von seinen Entführern eingesammelt.
Und es ist wirklich eingesammelt. So, ja, komm eingesammelt. Doch mal mit.
Ja, ja, der torkelt so betrunken rum und dann kippt er so ein bisschen vor und man packt ihn über die Schulter. Und zu einem luxuriösen, aber stilvollen Strandhaus gebracht. Und es ist wirklich luxuriös und stilvoll. Ich würde dort einziehen. Wo er aufwacht, mit seinen Entführern über den Kommunismus diskutiert und später, nachdem die Entführer ihr Lösegeld bekommen haben, dort vergessen und von Hobby Doyle, den Cowboy-Darsteller, gefunden und eingesammelt wird. Schon wieder eingesammelt wird. Der wird ständig eingesammelt und zum Studio zurückgebracht wird.
Und was ich daran am bemerkenswertesten finde, dass er ja so richtig gar nicht gehen will.
Der hat sich ja ganz wohl da gefühlt.
Ja, und er hat auch irgendwie den Eindruck, sie sind eigentlich noch nicht fertig.
Ja, aber sie haben ihn einfach nur da vergessen, habe ich den
sie
Eindruck.
Sie haben einfach, ja, sie, irgendwie ist ihnen das
Die haben das Geld und dann haben sie genommen und dann damit gemacht, was man halt so mit dem Geld machen muss, gerade ihrer Meinung nach. Die ganze Zeit steckt er in dem Kostüm eines antiken römischen Offiziers.
Und streitet sich mit seinem Schwert.
Und man merkt ihm an, das wollte ich so sagen, man merkt ihm an, dass er es nicht gewohnt ist, die ganze Zeit ein Schwert von der Hüfte hängen zu haben, was ihn ein wenig ungeschickt wirken lässt.
Am Set selbst wird ihr größter Star zwar umsorgt und gehegt und von hier nach da geschoben und ne, aber sobald er da aus diesen Dingens rausgeht, und
sobald er allein ist, ist er allein.
Und da kann er auch wirklich einfach so mehr oder weniger geklaut werden, weil alle anderen sind halt mit irgendwas beschäftigt. Es ist immer so viel Action da, dass die Leute eilig sind. Zum Beispiel, man muss eilig die Palme quer übers Gelände fahren. Oder man läuft irgendwo lang und ist hektisch am Besprechen, weil man ja eigentlich schon an drei Orten gewesen sein muss.
Also dieser Eddie, also meinte ich ja, repräsentiert dieses ganze System. Dieses, ich muss ständig unterwegs sein, ich muss ständig dynamisch sein, ich muss auf jeden Fall komme ich gerade zu spät zu irgendwas und werde dabei noch aufgehalten. Das ist ja die ganze Stimmung am Set. Gibt Ausnahmen. Aber und dann ist er entführt und wacht auf in einer wunderbaren Villa im Malibu.
Stimmt, wir sehen ein bisschen von der Villa.
Villa im Malibu.
Er sieht nur erstmal, als er die Augen aufmacht, wegen eines Staubsaugers, der gnadenlos gegen die Tür gehämmert wird, in einem Abstellraum, in dem zum Beispiel so ein geiles Korb, so ein Korbkreis ist, wo man Blumen drin einpflanzen kann. Und so Strandscheiß. Letztendlich ist das so eine Abstellkammer für draußen Zeugs.
Ja,
und er liegt auf so einem ganz ungemütlichen Strandklappstuhl-Ding. Nicht mal einer Liege, sondern ein Stuhl.
Und da sind wir dann, glaube ich, echt, was ich vorhin meinte, dieser Mensch ist ein Schwamm, der aufsaugt, ohne es wirklich zu verstehen.
Ja, und der wacht in diesem Raum auf und fragt sich eigentlich nur, wo ist denn die Frau dazu?
Ja, der ist der Situation vollkommen offen gegenüber. Das ist ja die ganze Zeit. Der ist immer auf, der stolpert raus, das ist eine Putzfrau, eine Angestellte. Eine angestellte Reinigungskraft und die sagt, geh noch einen Raum weiter, da sitzen die ganzen anderen Hollywood-Bescheuerten. Er ist ja noch ein Kostüm.
Nee, genau, er wird gefragt, bist du auch so ein Hollywood-Typ?
Ja, weil er ist ja noch voll im Kostüm. Und ist da mitten in einem Diskussionskreis kommunistischer Drehbuchautoren, die mit ihm erstmal über den Kommunismus diskutieren und ihm dann mitzuteilen, dass er entführt wurde und sie Lösegeld von ihm bekommen.
Ja, beziehungsweise eigentlich finden sie es ja super, dass er einfach so fragt, ach, was macht ihr denn hier? Oh ja, ist ja interessant. Und erst in dem Moment, wo er aktiv fragt, können wir das vielleicht auch später verschieben mit seinen zwei Gurken-Sandwich-Mini-Dingern in der Hand?
Diese Inszenierung kann man eigentlich gar nicht beschreiben.
Nein, man muss sie tatsächlich sehen. Auf jeden Fall sagt er dann.
Darf ich kurz? Ja. Das ist einfach, ich habe ja vorhin auch gemeint, Clooney ist für mich eigentlich ein Komiker, weil der hat was drauf, was für Komiker unglaublich wichtig ist. Timing.
Teil 9. Clooney und die Coens.
Und dann kommen diese Filmemacher, die Coen-Brüder, die dieses Timing auch drauf haben. Deswegen sind die auch,
glaube ich, haben so einen guten Rhythmus. Also sie können sich auf den Rhythmus des anderen gut. Also irgendwas klickt da so ineinander.
Ja, und das ist auch eine Art ähnliche, glaube ich, Verständnis von Komik dahinter. Das ist ja alles immer sehr, sie übertreiben auch. Ja. Vor allem in den älteren Filmen. In dem hier gar nicht so viel. Das ist wahrscheinlich einer der leisesten Filme, die sie gemacht haben. Ja. Und gerade das passt gut zusammen mit Clooney, der ist ja kein Mann großer Gesten, eher der kleineren Gesten.
Ja. Ja, der ist so einer, der eher mal zwinkert oder mal so verbal das Augenlid runterzieht.
Und meistens wirkt er einfach nur so, dass er gar nicht weiß, was er hier eigentlich soll und was er mit den Dingern in seiner Hand anfangen soll.
Also, du meinst jetzt aber als Beard.
Ja, aber auch in seinen komischen Rollen ist er tatsächlich oft so, dass er so ein bisschen einfach überfordert gerade.
Ja, und er kann sehr gut irgendwie ein blankes Gesicht haben plötzlich. Ja, ne? So,
Der kann sich sehr, sehr gut hohl machen.
Ja.
Und man merkt ihm an, dass er Spaß hat. Kleine Anekdote am Rande tatsächlich, der war auch sehr hinterher, dass dieser Film gedreht wurde.
Gerade auch, dass Coen Brothers, die Ursprungsidee irgendwie von 2004 ist und da schon George Clooney die Hauptrolle spielen sollte und wollte.
Ja, das. Und er hat angefangen, bevor überhaupt die Produktion in Planung war, also bevor es überhaupt sicher, safe war, dass dieser Film entsteht.
Stimmt, hat er immer davon geredet, ne?
Er hat angefangen, den anzukündigen. Ja. Als würde der schon am Laufen sein, weißt du? So als sein nächstes großes Projekt hat er angefangen, diesen Film anzukündigen. Und das hat er so lange gemacht, bis das genug Leute geglaubt haben.
Tja, gibt's nicht nur er hat das so gemacht. Teil 10. Die Hollywood 10. Eine Entführung Teil 2.
Und da haben wir es auch wieder mit einer Personengruppe zu tun, die zwar real existierte, aber die nie jemanden entführt haben. Die Hollywood Ten, eine Gruppe von kommunistischen und auch nicht kommunistischen Autoren, die sich zu der Zeit, da war ja McCarthy noch aktuell, und man musste sich dazu äußern, ob man jetzt Kommunist ist oder nicht und sich vom Kommunismus aktiv distanzieren. Und die haben gesagt, nee, das geht euch Arschlöcher eigentlich nichts an.
Es ging letztendlich um Berufsverbot. Und noch nicht mal dafür, dass man Mitglied einer kommunistischen Partei ist, sondern die Hollywood Ten haben sich geweigert, darüber Auskunft zu geben, ob sie Mitglied sind oder nicht. Und dafür drohte Berufsverbot. Das heißt, die waren noch nicht mal unbedingt kommunistisch oder nicht, sondern die waren der Meinung.
Sie waren einfach nur der Meinung, dass das ihre Privatsache ist.
Ja, was ja auch eigentlich dem amerikanischen Versprechen entspricht, wie man mit Privatmeinung umgeht. Aber das ist in der Zeit nicht eingelöst worden.
Ganz ehrlich, ich habe immer wieder das Gefühl, dass die amerikanische Gedankenstruktur oder Staatsstruktur, man weiß es nicht so genau, tatsächlich ständig nicht funktioniert mit ihren ganzen Versprechen.
Ja.
Also für Einzelne ja, aber für das Gros ist da irgendwie große Haken, die niemand so richtig aufzulösen vermag oder zu lockern oder. Also weißt du, was ich meine? So, sie stehen sich auch andauernd selber im Weg mit diesen Versprechen.
Also die Version der Hollywood Ten, die wir im Film sehen, also die fiktive Version, die sich von der realen Version unterscheidet, genauso wie Eddie Mannings sich von dem realen Eddie Mannings unterscheidet, die hat nun den großen Star Burt Whitlock entführt mit der Rechtfertigung, dass sie kaum was von Hollywood abbekommen würden. Also die stecken ihre Arbeit rein und bekommen kaum finanziell was zurück. Obwohl sie halt einen großen Teil zum Erfolg Hollywoods beitragen. Burt nimmt diese Logik auf und argumentiert dann andersrum, dass er ja was vom Lösegeld abbekommen müsste, weil ohne ihn diese ganze Entführung und damit das Lösegeld ja nicht möglich wäre. Die Logik finde ich übrigens bestechend. Tatsächlich ist er da mal kein Idiot, weil es ist ja ihre Logik, die er aufnimmt. Ja. Aber dann könnte man natürlich andersrum argumentieren, dass er ihnen ganz viel Geld schuldet, weil sein finanzieller Erfolg ja ich auch ganz stark sagen, mit deren ja Arbeit zusammenhängt.
Eigentlich, wenn er das wirklich ernst, also wenn er ja die ganze, deren ganzes Problem ernst nehmen würde, müsste er sagen, entweder er sagt im Studio direkt, gib mir weniger Geld und gibt es direkt den Schreibern, oder er würde es halt alles kriegen und den Schreibern extra Geld bezahlen.
Teil 11. Die Show muss weitergehen.
Und dann sieht man ja eigentlich nicht mehr so viel von der Gruppe. Aber man erfährt weiter, dass Mendings ziemlich einfach an 100.000 Dollar kommt.
Natürlich.
Was zu der Zeit unfassbar noch viel mehr Geld ist als heute. Und das finde ich auch, das finde ich so einen mega geilen Gesprächsverlauf. Er ruft an bei der Finanzstelle des Studios, sagt, kriege ich mal eben aus der Spesenkasse 100.000 Dollar? Und dann fragt er noch, hast du so viel da? Kann ich sogar direkt vorbeikommen oder wie viel Zeit brauchst du?
Dann habe ich mal ausrechnen lassen, wie viel heute 100.000 Dollar wären.
Du hast unseren kleinen Rechenzwerg bemüht.
Ja, ich habe eine Webseite benötigt.
Ja, das hörte sich gerade so an wie.
Das wären circa 1.171.436 Dollar.
Circa. Mhm. Man beachtet das circa.
Ja, ich habe das hinterm Komma weggelassen. Was circa 1.024.069 Euro wären.
Ich muss sagen, der Dollarkurs dieser Zeit passt besser zum Eurokurs dieser Zeit unserer Zeit, als zum Dollarkurs unserer Zeit.
Das verstehe ich gerade nicht.
Ja, aus 100.000 Dollar wird in Euro ungefähr 1 Million.
Ah, meinst du, ist es ein bisschen runder?
Es ist runder. Also, weißt du, du kannst es leichter einfach eine Null dranhängen. Und das finde ich schon extrem faszinierend. Und vor allem dann auch, dann wird ja auch irgendwie gefragt, ja, wofür brauchst du das denn? Ach ja, wir werden so ein bisschen erpresst, aber ich krieg das schon geregelt. Und es stört irgendwie keinen. Es scheint wohl öfter vorzukommen.
Ja, das ist ja seine Grundeinstellung eigentlich von Mannix. Das ist einfach nur ein weiteres Problem, was ich regeln muss. Und wahrscheinlich ist es auch nicht absurder oder komplizierter als die meisten anderen Probleme, die er. Das sehen wir ja im Laufe des Films. Das ist so. Und der schafft ja auch sich selber Probleme aufgrund seiner Aufgabe. Zum Beispiel hat er einen ledigen Cowboy-Darsteller, der vom Rodeo kommt und eigentlich echt nur, der kann halt musizieren und singen und reiten und Kunstreiten machen und extrem gut Lasso-Dinge machen. Der muss halt verkuppelt werden. Also wird ihm gesagt, du gehst jetzt mit der und der aus. Und dann wird gleichzeitig noch eine Reporterin auf ihn angesetzt, damit sie das sieht. Und damit das eine große Story wird. Weißt du, das ist eigentlich auch egal, ob sie sich verstehen oder so, was sie tun. Aber es ist wichtig, dass die Presse wird so gefüttert mit Pseudo-Informationen. Die Show geht ja nach dem Kino noch weiter.
Die sitzen dann in einem Restaurant auf dem Balkon, wo sie jeder sehen kann, ohne dass jeder an ihnen vorbeiläuft und machen da ziemlich viel Show. Also sind sehr laut zusammen.
Ja, die wissen ja, glaube ich, gar nicht genau, was passiert. Also.
Nein,
aber mit der Show geht weiter, meine ich, dass diese Showproduktion, diese Kulturmaschine sich nicht auf die Filme beschränkt, sondern auch weiter Geschichten über Zeitungen, Klatschpresse produziert. Also die Erzählung einfach so multimedial passiert, ohne dass man so richtig bemerkt.
Ja, ich meine, ich glaube, das ist aber auch was für uns noch viel Normaleres, als es zu der Zeit war.
Ja,
nein. Oder nein, die haben es erfunden. Das ist schon, als der Film spielt, ist das schon normal.
Ja, aber das selbst, also die Personen in ihrer Freizeit sind ja keine richtigen Personen mehr in ihrem Auftritt.
Ja,
und selbst da sind sie noch Darsteller.
Sie haben ja irgendwie keine Pause. Ich glaube, das ist der Unterschied zu heute.
Ja, ich glaube aber auch, selbst heute hast du ja noch dieses Anspruchsdenken, du musst jetzt dich mit mir auseinandersetzen, weil du bist das da und ich bin der Fan oder du bist das da und ich bin die Presse. Und also es, Freizeit ist ja etwas, was tatsächlich einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, also vor allem Mitglieder der Unterhaltungsindustrie, die auf dem hohen Level unterwegs sind, nicht zwangsweise zugestanden
wird. Nee, und wenn, dann müssen sie sich halt hart erkaufen durch riesige Grundstücke und große Häuser, wo man einfach, ne, die machen sehr viel Freizeit im sehr engen privaten Kreis. Das, was für uns völlig normal ist, mal eben halt ins Kino zu gehen, ist für ab einem bestimmten Punkt der Bekanntheit heute wahrscheinlich sogar noch weniger möglich als in der Zwischenphase zwischen Social Media und Knebelverträgen. Weil die können das ja auch nicht aus dem Film. Aber es gab ja jetzt lange Zeiten, da konnten Leute relativ, da kamen dann später raus, ach, die waren gestern da und da, weil irgendein Paparazzo sie gefilmt hat. Aber heute dauert es ja für einen bestimmten Personenkreis keine halbe Stunde, bis ich gehe relativ versteckt irgendwie mir einen Kaffee holen zu, ich komme hier nicht mehr weg. Das geht ja, also eine halbe Stunde ist, glaube ich, schon groß freundlich gerechnet.
Teil 12, die Rettung.
Und eben dieser Cowboy-Darsteller, Hobby Dole heißt er im Film, ist der, der jetzt Burt Whitlock im Laufe des Films befreit, aber per Zufall.
Ja, weil er nämlich dem Koffer, das hat er zufällig mitgekriegt, weil er nämlich, der sitzt im Büro.
Mit Eddie.
Mit Eddie, während, weil er gerade informiert werden soll, dass er sein Image ändert.
Ja, das ist auch.
Ja, er ist an der Szene abgedreht für seinen letzten
Cowboy-Film.
Cowboy-Film und wird ins Büro von Mannings gebracht, um gesagt zu kriegen, so, ab morgen machst du was anderes.
Noch nicht mal. Beim Essen wird ihm gesagt, du gehst jetzt in das in das Studio, du kriegst jetzt ein neues Image. Es wird ihm nicht gesagt, richtig, was passiert oder mit,
ach,
wem,
nee,
es passiert. Sondern,
wieso landet er aber denn dann im Büro?
Weil sich dass sein neuer Regisseur nicht mit ihm zusammenarbeiten kann,
ach,
weil
ja,
er kein Schauspieler ist.
Richtig. Und der Regisseur keine
kein
Anrede für
Führer
ihn.
Ist.
Ja, genau, er findet also keinen Weg, ihm das zu vermitteln oder das alles so umzubauen am Anfang. Stimmt. Und dann kriegt der mit, also dann wohnt er dem Telefonat bei von Mannings mit der Finanzstelle. Und damit weiß er, weil das kriegt er noch gesagt, ja, ja, hier Dings ist futsch. Ich kaufe damit den frei. Und dann hat er den unterschwellig den Koffer im Kopf, sieht dann den Koffer im Restaurant wieder.
Und das ist auch alles durch Mannings Handlung. Das ist das Faszinierende daran. Manning befreit ihn, ohne zu wissen, dass er ihn befreit. Der sitzt ja nur deswegen da, weil er zusammen mit der anderen ausgehen musste, mit der anderen Schauspielerin, um von der Presse dann gesehen zu werden. Und sonst wäre er gar nicht vor Ort, sonst hätte er den Koffer nicht gesehen. Und dann sind wir wieder bei wo so Film im Film verschwimmen, weil das ist ja so eine Metasituation, die total typisch ist für einen Film. So zufällig passieren müssen, damit die Story vorangeht. In dem Fall, er sieht den Koffer, verfolgt den Träger des Koffers bis zum Haus, in dem der Entführte sitzt, holt ihn raus und zwar ganz unspektakulär. Weil
der geht einfach rein.
Weil,
und guck mal, was passiert.
Ja, weil alle anderen sind ja auch schon weg. Also er sitzt da zwar noch.
Genau.
Der Bird, und der hätte ja auch schon längst gehen können, weil er hat ja keinen Bewacher mehr. Er sitzt da bloß und trinkt seinen
Und Trink. Letztendlich, ganz ehrlich,
hätte
Bird nur, wäre er wütend geworden und wäre einfach rausgestürmt, hätten die anderen auch wahrscheinlich nichts gemacht, weil sie gar nicht körperlich genug sind.
Ja, der hat.
Aber es war ihm einfach nicht, er war ja nicht bedroht.
Es hat ihm keiner eine Anweisung gegeben, zu gehen.
Und es war spannend.
Ja, und dann kommt der Cowboy-Darsteller, der auch Cowboy ist, also der ist durch und durch so ein Klischee eines Cowboys, kommt halt dann da rein und sagt, ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Also der Film sagt uns, wir hätten noch eine sehr spannende und spektakuläre Befreiungsaktion sehen können, aber der Film hatte keine Lust darauf. Der Film hat eine ganz andere Stimmung und die hat er bis zum Schluss durchgezogen, diese vor sich hin plätschern Stimmung. Es passiert was. Ohne
aber
dass
eigentlich ist es nichts wirklich relevant.
Ja, und am Ende
letztendlich kommt die Metapher für das Hollywood-Kino.
Hast du noch mal kurz Lust zu erzählen, was im Eddie Mannings Büro passiert, nachdem Bird von der Entführung nach Hause gekommen ist? Also
er kommt ja immer noch in Sandalen und Schwert.
Wir sehen ihn nicht anders. Das ist so, sehen
genau.
Wir ihn den ganzen Film über.
Also er wird von Hobie.
Ja, Hobie Doyle.
Hobie Doyle direkt im Studio. Nein, nicht im Studio, sondern im sozusagen im Büro kommt, also doch, das gehört zum Studio, aber im Verwaltungstrakt abgeliefert, steht vor Mannings oder sitzt vor Mannings und erzählt ihm groß und breit, wie schlau und wie toll die doch sind, die Kommunisten. Und dass das ja jetzt alles anders und dass sie ja auch alle beide nur irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, gesteuerte oder ne, wie auch immer, irgendwie.
Also er ist ganz erfüllt
halt
und
ausgenutzt
begeistert.
Er ist total begeistert
von dem,
von,
was er da gehört
von
hat,
dieser Entführungsidee und fühlt sich ja auch zu keiner Zeit irgendwie als Opfer, sondern er findet das alles sehr logisch. Woraufhin Eddie Mannings ihm eine kloppt, ihm wirklich vermöbelt, also ihm richtig ordentlich eine Backpfeife verpasst und ihn wieder ins Studio einnordet.
Und ab da funktioniert er auch wieder.
Und ab da spielt er auch wieder gut und es ist, als wäre es nie passiert.
Eddie hat ihn repariert.
Eddie hat quasi die lockere Lötstelle wieder zurechtgerückt.
Man könnte sagen, im Sinne des Studios.
Im Sinne des Studios.
Wieder zurechtgerückelt.
Aber ich meine, ganz ehrlich, die Kommunisten sind jetzt auch nicht...
die hellsten gewesen.
Teil 13. Das Ende des mythischen Kinos.
Dieser Starschauspieler ist genau das eigentlich, was Hollywood, das ist die Wunschpersönlichkeit des Hollywoods dieser Zeit. Eine Nicht-Persönlichkeit, ein reines Gesicht, in dem du alles, ein Körper ohne Geist, in den du alles reinstopfen kannst.
Es ist ein bisschen wie,
was du gerade haben willst.
Wie Umfüllen von Mehl. Du hast erst so einen Berg und ein paar Luftlöcher und dann rüttelst du viermal an der Schachtel. Dann hat es sich gesackt und dann kriegst du die restlichen 300 Gramm Mehl auch noch in die Kiste.
Das Problem von diesem System ist ja, das gibt es ja auch politisch, ne? Da hast du halt eine Diktatur, die irgendwie so einen Wunschkandidaten gerne als Bürger hätte. Das Problem bei diesem System ist aber leider, dass es diese Persönlichkeiten nicht gibt und daran ist, glaube
ich, oder nur ganz wenige.
Dieses goldene Zeitalter auch so ein Stück weit zugrunde gegangen. Das ist... auch zu wenig Einfluss von innen selber noch hatte, weil es gibt ja nur die paar Entscheider.
Ich glaube, es ist so eine Mischung.
Und es hat sich einfach alles totgelaufen. Das 50.000. Musical, der 20.000. Satan-Film.
Zum einen laufen sich deren Filmgenren und die durch diese engen Verträge und diese engen Strukturen einfach totlaufende Kreativität. Plus, es verändert sich ja auch einfach wirtschaftlich und gesellschaftsstrukturell was.
Also man muss ja auch bedenken, wir sind ja quasi Wechsel von 40 auf 50 gerade. Amerika steckt nicht nur der Krieg noch in den Knochen, die große Depression ist auch noch nicht so lange her. Da ist noch viel da. Es geht also noch ganz stark ums Ablenken, um das große sich unterhalten werden. Das sind ja Stoffe, die so wenig mit den Leuten zu tun haben, wie es möglich ist. Tanzfilme.
Es ist thematisch ist es noch so, dass die Leute abgelenkt werden wollen.
Der große Sandalenfilm, das gab es ja in Deutschland in klein und wesentlich trauriger mit den Heimatfilmen. Der Film hat sich lange Zeit nicht für die Psyche der Figuren interessiert. Nicht sehr.
Weder das Geschriebene, noch wie Filme oder wie Personen in Filmen dargestellt sind, noch für die Schauspieler selber und für alle anderen Angestellten. Und bis heute sind ja eigentlich alle anderen außer die Hauptschauspieler noch immer und die großen RegisseurInnen ziemlich egal.
Ich meine auf der zählerischen Ebene.
Ach so. Okay.
Also für die Psyche der Figuren.
Ja.
Das ist etwas, was tatsächlich mit Filmen wie die Reifeprüfung und auch Frühstück mit Tiffany hat auch Interesse für Befindlichkeiten. Interesse für Befindlichkeiten, das klingt zu klein, aber Befindlichkeiten ist ja eigentlich was ganz Wichtiges, was uns unserem Leben
erzählt. Ja, letztendlich entstehen ja auch, außer vielleicht die epische Heldenreise, die das Gute für die Welt oder für, weiß ich nicht, die Gesellschaft macht, aber die ganzen Kleinen, also letztendlich jedes Beziehungsdrama oder so, geht es ja fast ausschließlich um Befindlichkeiten.
Es folgen ein paar Thesen, die fast so steil sind wie der Olymp. Ich habe keine Ahnung, ob der Olymp steil ist.
Das Hollywood, was wir hier sehen, erzählt einfach immer noch mythisch. Also der Sandalenfilm sowieso, das ist ja noch nicht mal so.
Ja gut, das ist ja nur ein Abarbeiten an.
Ja, aber eigentlich auch die Tanzfilme und sowas, das ist eine mythische Erzählung.
Ja.
Das sind nicht Menschen in nichtmenschlichen Umgebungen, die Dinge machen, die über das hinausgehen, was menschlich ist. Selbst wenn es kleinere Geschichten sind, als es Götterfähig erleben würden. Aber du weißt, was ich meine. Das ist also eher mythische Erzählung. Und dann musste erst der Weg zu der menschlichen Erzählung erst kommen.
Teil 14. Was ist eigentlich im Film aus den Hollywood 10 geworden?
Haben wir noch was?
Ich überlege gerade.
Eine Szene, die ist dir sehr aufgefallen, hast du noch erzählt, die mit dem Puzzle.
Ach so, genau. Das war die Kommunisten. An irgendeiner Stelle, kurz bevor wir sie sozusagen, oder die Handlung sie wieder mehr oder weniger verlässt.
Bevor sie das, wo sie alle auf das Geld warten.
Genau, das ist genau in der Zeit, wo sie darauf warten, ob das Studio darauf eingeht oder nicht.
Wo man nur Zeit totschlagen muss.
Puzzeln, die haben die irgendwie so eins von diesen klassischen kurz vor, das ist ja wirklich ein Puzzle kurz vor, einfarbig. Man hat so einen hellgrauen Himmel und ein ganz bisschen abgesetzten, dunkelgraueren Boden, irgend so eine vernebelte Bucht, keine Ahnung. Und sie haben ein letztes Teil, was nicht passt. Aber alles andere stimmt. Und es ist so ein komplexeres Puzzle jetzt. Nichts, wo alle Teile eh aneinander passen. Sein sich also verpuzzelt haben kann.
Also ein richtiges Puzzle, was man von einem Puzzle erwartet.
Ja, und das, finde ich, ist so eine Metapher auch für den ganzen Dings. man macht und tut und denkt und macht und irgendwie passt es am Ende doch nicht zusammen. Wie zum Beispiel diese ganze Entführung, beziehungsweise die Entführung an sich macht ja noch Sinn. Aber dass sie das dann der Hauptdrahtzieher, sondern sozusagen die Galionsfigur geht nach Moskau.
Also der hinter dieser Entführung steht, ist ein Schauspieler, ein bekannter Schauspieler, ein Tanzfilmschauspieler, also ein Tänzer. Von dem haben wir noch gar nicht gesprochen, so wirklich.
Nee, aber genau. Letztendlich fällt es ja auch erst ganz am Ende auf, dass er wichtig ist.
Der ist ja auch für den Film selber, der hat zwei Szenen. Der hat die Tanzszene, also die am Set.
Ja, er hat drei. Er tanzt am Set.
Er trägt die Tasche aus seinem Restaurant. Er trägt
den Koffer aus dem Restaurant und sieht dabei sehr evil aus.
Ja.
Und er steigt ins U-Boot der Kommunisten. Also, nee, er ist sozusagen der Mittelsmann. Also er ist ja nicht unbedingt der Drahtzieher, sondern er ist der Vermittler zwischen der kommunistischen, also sich selbst, die haben sich ja selber beschlossen, sie sind Kommunisten und haben dann irgendwen gesucht, der Kontakt Russland aufbaut.
Genau, der ist der
und der Schauspieler ist sozusagen der verdeckte Infiltrator.
Ja, ich meine aber, der ist Amerikaner.
Ja, er ist Amerikaner, er ist halt Agent für die Russen. Und der ist auch der Einzige, der weiß, wo man die Russen dann trifft, das U-Boot.
Und das finde ich auch wieder nett an dem Film, dass da, weißt du, diese Zutaten, es sind alles Zutaten für eine klassische Storybogenerzählung. Mhm. Wir haben die Entführung.
Das wäre so ein guter Spionage-Tralala.
Genau, wir haben den Bösewicht, der im Film aber kaum vorkommt und der sich auch noch durchsetzt. Das heißt, die Entführung klappt ja, obwohl er befreit wird, haben sie am Ende das Geld. Und genau. Er schafft es fast, mit dem Geld abzuholen. Und nur durch die eigene Paddeligkeit, kombiniert mit einer... Liebe
zu einem Hund.
Ja, weil, ja genau.
Weil er will ja, er steigt dann von dem Ruderboot seiner kommunistischen Zelle.
Ja, diese Entführung endet ja damit, dass die kommunistische Zelle mit dem Geld in die Bucht von Malibu fährt und dort taucht dann ein russisches U-Boot auf und man will das Geld übergeben. Mit
genau, weil die terroristische Zelle meint, ihre $100,000 ändern oder reißen jetzt den Kampf für den Kommunismus, wo man sich so denkt, damit können die nicht mal drei Platten von diesem scheiß U-Boot kaufen.
Ja.
Aber gut, und dann steigt der, ja und vor allem, eigentlich ist aber ja der Mittelsmann, nein, die haben das ist ja so eine Mischung. Eigentlich, so wie ich das, also ich habe das so interpretiert, weil die sagen ja, und wir würden gerne dieses Geld, was brauchen wir schon Geld? Wir würden es gerne der kommunistischen Sache spenden. Das heißt, die Russen und der Schauspieler haben gar nicht die Erwartung, dass dieser Schauspieler das Geld mitnimmt. Aber sie wollen so kommunistisch sein und sagen, wir haben ja gar keine Verwendung für das Geld. Wir spenden das jetzt der Sache. Und der Schauspieler hat einen Hund, den er eigentlich nicht mitnehmen möchte, weil er geht jetzt in ein neues Leben. Und dann ist aber der Hund frustriert und springt ihm nach und der Schauspieler verliert das Geld.
Weil er den Hund auffangen muss, weil der Hund sonst ins Wasser gefallen wäre.
Was dem Hund nicht viel ausgemacht
hat. Ja, aber das ist halt Liebe.
Genau. Und das ist halt wieder auch so ein bisschen leicht dämliche Übersprungsdings. Naja. Auf jeden Fall, und es kommt auch von den Autoren, obwohl sie sehr gut ausgestattet sind, sie hätten den Koffer ja noch kriegen können, kommt keiner auf die Idee, ins Wasser zu springen und alle nur so, oh nein!
Es ist wahrscheinlich auch nicht so tief, dass dort in diese Bucht ein U-Boot reinpasst.
Da geht es schon ziemlich steil runter. Okay.
Teil 15. Ein moderner Film über ein altertümliches Filmgeschäft.
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast halt wirklich jede Zutat, die du brauchst.
Ja.
Du hast eine Entführung. Du hast einen Charakter mit Zwiespalt, Mannings.
Ja.
Du hast eine Befreiungsaktion. Du hast einen Bösewicht.
Mhm.
Du hast alles, was du brauchst, um eine große mythische Erzählung aufzuziehen, um in dem Stil einfach komplett in diesem Stil der Zeit einen Film zu drehen. Und was machen die?
Am Ende passt das Puzzleteil nicht zusammen.
Ja, am Ende passen die Puzzleteile in dieser Logik nicht zusammen. Sie zeigen alle Zutaten, alles, was du brauchst. Sie zeigen die Z, zeigen die Mechaniken, sie zeigen sie geben dir ein Gefühl für die Filmproduktion dieser Zeit, was sie dir aber ganz bewusst nicht zeigen. Und ich glaube, das ist bewusst. Sie schmeißen alle Zutaten rein und kochen was ganz anderes draus. Sie zeigen dir nicht, wie ein Film dieser Zeit aussieht.
Ja.
Das musst du dir selber anschauen. Ja. Das ist ja nicht die erste Abarbeitung mit Kino aus einer bestimmten Zeit. Das ist ja mit Quentin Tarantinos, es war einmal in Hollywood,
Once Upon a Time in Hollywood.
Ja, ist ja eine Abarbeitung am Kino der 60er. Großartiger Film. Ich will den jetzt nicht runtermachen. Das ist keine wirkliche Kritik. Aber gleichzeitig so eine liebevolle Abarbeitung mit Stinkefinger, welcher kein richtiger Stinkefinger ist, sondern einfach ein, wir machen es trotzdem anders. Wir sind ja nicht
und ich meine, letztendlich gibt es ja über die gleichen...
Halte ich für nochmal das ist auch nochmal eine andere Dimension von gelungen als der Tarantino-Film, der auch extrem
den
gelungen
haben wir
ist.
Ja auch ja. Sehr wohlwollend.
Ich will den weiter lieb haben. Aber es ist ja auch eine andere Herangehensweise von anderen Menschen.
Das? Und mir fällt gerade ein, auf Netflix gibt es ja auch die Serie Hollywood, die sich ja auch, die hat so ein bisschen von der Idee her, ist sie ja auch ähnlich. Sie spielt auch zur gleichen Zeit, ein bisschen später. Und ist anders, also ist dann so dieses zu sagen, so hätte es auch laufen können, wenn bestimmte Dinge in der Gesellschaft einen Hauch anders, es sind da so feine Stellschrauben, die anders, sozusagen wie wenn man in der Matheprüfung sitzt und irgendwie eines der Probleme nicht lösen kann und sagt, wir nehmen jetzt mal an, das und das wäre gleichgesetzt mit dem und dem, das und das. Jetzt rechne ich weiter, weil man keine Ahnung hat, wie dieses Problem zu lösen wäre. So geht diese Serie daran, aber vom Prinzip her stellen sie ähnliche Dinge dar, wie bestimmte Strukturen Dinge verhindern. Teil 16. Fazit.
Also nichts als Liebe. Nichts als Liebe für diesen Film.
Für Hail Caesar.
Ja.
Ja, wir hatten Spaß. Wir haben ihn im Kino zusammen geguckt.
Ja, haben wir.
Dann haben wir ihn hier geguckt.
Ja.
Und dann haben wir ihn hier nochmal geguckt, wovon ich ja erst nicht so überzeugt war und dann nach einer Dreiviertelstunde gucken sehr zufrieden war, weil er zum einen komplex genug ist, dass man immer noch was Neues entdeckt, auch wenn man ihn nach 4 Wochen nochmal guckt und einem die Handlung so weit nochmal in den Kopf geholt hat, dass man es nicht zu schlimm mit anderen Sachen verwechselt, obwohl ich mich vorhin sehr zusammenreißen musste, nicht den Film, den wir gestern im Kino geguckt haben, mit Hail Caesar zu wursten.
Ja, das ging mir genauso. Ich musste das erstmal so ein bisschen wieder sortieren, weil wir haben gestern auch einen sehr eindrucksvollen Film und der was Ähnliches gemacht hat, das ist ja das, was ich am Anfang meinte, das ist so eine Art Schnittpunkt für die Coens ist dieser Film, weil sie tatsächlich wirklich bei diesem Film vom klassischen Erzählen sehr verabschiedet haben. Und ich glaube, seitdem haben sie jetzt noch einen Film gedreht, den haben wir bei Netflix gesehen. Wie ist der? Dieser Cowboy-Film, der ja...
Oh Gott, warte.
Ja. Und der ist ja einfach nur noch Episodenfilm gewesen, wo auch auf nichts mehr dieser Dinge hinauslief.
Ich überlege gerade, wie man Inside Llewyn Davis da noch einbinden kann.
Der ist davor gewesen, ne?
Ja, ich gucke jetzt mal.
Ja, der hat schon noch stärker eine Zielsetzung gehabt, aber er ist nicht so weit entfernt von Hail Caesar in dieser Hinsicht und der hat eine der psychedelischen Szenen, ja.
Paris Je T'aime ist auch von dem.
Den kenne ich, glaube ich.
Inside Llewyn Davis ist vor Hail Caesar.
Ja, meine ich.
The Ballad of Buster Scruggs.
Genau, der ja auch nur noch ganz konsequent Episodenfilm ist.
Und die auch kaum noch irgendwie zusammenkommen, oder?
Nicht so wirklich, ne? Das war hier noch anders, da sind die so Episoden schon alle noch ein bisschen zusammengekommen. Ja, so ein bisschen halt, ne?
Mhm.
Aber Hollywood ist ja auch nicht groß, man läuft sich über den Weg. Teil 17, Verabschiedung. Lass uns Schluss machen, wir sind im Marsch.
Ja.
Auf Wiedersehen.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Oder guten Morgen oder ihr habt's geschafft.
Auf Wiedersehen, was immer, wo immer und wie immer ihr seid.
Jo.
Ihr seid toll.
Auf jeden Fall.
Nur Liebe für euch.
Hör auf, dieses hässliche Liebeszeichen.
Ist furchtbar, ne?
Ich finde das so kacke.
Wird das überhaupt noch gemacht?
Ja, ganz fürchterlich.
Ich bin froh, in einer Blase zu leben, wo ich das nicht mitbekomme. Okay, Ende.
Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben, euch auszukotzen, uns Hassmails zu schreiben.
Ja!
Könnt ihr uns einen Kommentar da lassen, auch unter uns auf unserer Webseite, das Kontaktformular benutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben an info@rodcast.de und bei iTunes kann man, glaube ich, auch noch kommentieren.
Yay, wir sind nämlich bei iTunes.
Wir sind multimedial.
Yeah.
Wir sind voll modern.
Yeah.
Wir sind
Rodcast.
Rodcast?
Rodcast.
Cast.
Das Vogelgezwitscher wurde aufgezeichnet von Klangbild und runtergeladen haben wir es bei freesound.org. Ein Link zu seinem Freesound-Account, also dem vom Klangbild.
A link to the Freesound-Account.
A link to the Freesound-Account von Klangbild ist in der
Show Notes.